Herzlich willkommen bei den Lästerschwestern, dem Podcast, wo wir jeden Samstag zusammenfassen, was in der letzten Woche so im Internet relevant war. News über die Branche, aus der Branche. Wir reden drüber, welche Influencer und Influencerinnen schon wieder Beef haben, wer hat Mist gebaut, was ging auf Twitter viral, welcher Twitch-Streamer ist gerade am Abgehen. Wir gucken den ganzen Scheiß für euch, damit ihr nicht gucken müsst und ihr erfahrt hier alles, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Ich bin Robin Blase, ich bin YouTuber seit 2006 und mit mir ist heute meine Gastschwester Frodo.
Gastschwester.
Wir kennen uns quasi auch schon genauso lange.
Eigentlich schon, ja.
Ja.
Wenn nicht sogar länger, sind wir nicht wahrscheinlich auch Brüder, die bei der Gemeinde. Ja. Man sieht's, wir sind ja so ähnlich.
Nee, also wir
machen wann kennen wir uns
seit? Zusammen Content seit 2012.
Ja, ne?
Ja, also seit
Mediakraft,
YouTube-Zeiten,
genau. Damals fing das an, ja. Da hattest du noch keinen Bart.
Da hatte ich noch keinen Bart, da sah ich aus wie 14.
Das war weird.
Jetzt bin ich Erwachsener, ja. Schön, dass du heute wieder dabei bist.
Immer wieder gern.
Du, wie gesagt, bist ganz lange auch schon dabei. Deinem eigenen Kanal Fotoapparat, der bekannt dafür ist, dass du da eigentlich keinen Content machst, seit Jahren und immer nur bei anderen Projekten auftauchst.
Einzige Kanal, der die 100.000 Abos geschafft hat, ohne was dafür. Also, ich habe ein bisschen was gemacht am Anfang. So bis 8.000 Abonnenten habe ich aktiv was gemacht und dann habe ich den einfach mal so wachsen lassen und gucken.
Und dann hast du den 100.000 Play-Button bekommen, ohne ein einziges Video hochzuladen, weil du bei allen anderen Projekten dabei warst.
So ist es nämlich.
Ja, von Was geht ab über Excalibur damals zu Dr. Freud und tausenden anderen Sachen, wo du aufgetaucht bist. Und jetzt, das war beim letzten Mal, als du hier zu Gast warst, hast du dich aber so ein bisschen...
Stimmt.
Erst, also du hast gesagt, du ziehst dich raus aus der Szene, aber, und ich glaube, wir können das noch nicht so richtig verraten, aber du hast einen neuen Job.
Ich habe einen neuen Job, das darf ich verraten. Und ich bin auch immer noch irgendwie im Internet bei so einer kleinen Online-Marketing-Agentur namens Content Fleet heißen die. Und vielleicht gibt es aber auch von mir trotzdem demnächst wieder was YouTube-mäßiges und vielleicht auch was mit Gaming. Da müssen wir mal gucken. Da müsste dann leider, bleibt euch nichts anderes übrig, als /Frodo-Apparat an die Web-URL von eurer Lieblings-Social-Media-Seite hinten ranzuhängen oder in die Suchleiste einzutippen, wenn euch das wirklich interessieren sollte. Und dann gibt es da wahrscheinlich in den nächsten Wochen Updates zu.
Mal gucken. Wir haben diese Woche eine Menge Themen für euch. Unter anderem reden wir über den Unterschied zwischen Vatersein und unfreiwilliger Erzeugersein. Wir reden über einen Podcast, der angeblich AfD-Parolen ins Kinderzimmer streamt und natürlich über den Trend der Turkish Airlines bei den Influencern. Das und mehr, darüber reden wir jetzt. Wir fangen aber an mit dem kleinen Update aus etwas, was wir letzte Woche besprochen haben, nämlich MyLab. Letzte Woche war die große Frage im Raum, geht MyLab in die Politik? Wir haben hier in diesem Podcast darauf unterschiedliche Theorien gehabt, aber auch unter anderem eine Theorie mit in den Raum geworfen, nämlich, dass das alles nur Promo ist.
Nein.
Für ihre Sendung MyThinkX auf ZDF Neo. Und stellt sich raus, das war genau so. Sie hat ja ein Statement gemacht, so ein Statement-Video auf YouTube hochgeladen, wo sie gesagt hat, die da oben sind alle scheiße und es braucht endlich mal jemanden, der so ein bisschen aufräumt. Und ich habe irgendwie ein gutes Team zusammengestellt und war jetzt oft in Berlin, habe ich mit Leuten ausgetauscht. Aber sie hat nicht so wirklich gesagt, was sie macht. Sie hat auch irgendwie gesagt, sie möchte keine Parteipolitik auf dem Kanal machen, der von Funk aufgebaut wurde. Und hat deswegen
darf sie wahrscheinlich auch gar nicht.
Darf ich weiß gar nicht. Vor allem, wenn wir damals auch schon erkannt haben, dass der Kanal aber jetzt bei ZDF Neo liegt. Das heißt,
Stimmt. Sie
hätte es auch generell gar nicht machen dürfen. ZDF Neo hat dann auch so ein Statement gemacht. Wir sind mit ihr im Austausch zu diesem Statement. Also es war schon alles dann irgendwann sehr offensichtlich, dass es Promo ist. Für diese Sendung, aber das hat sie jetzt aufgelöst in ihrer ersten Folge von ihrer Show. Da ging es nämlich um Populismus und sie hat quasi offengelegt, das Video, was ich da gemacht habe, das hat quasi alle Bestandteile des Populismus mit drin gehabt und war an sich schon Populismus. Und am Ende löst sie auch so ein bisschen auf, dass sie das auch so ein bisschen als Experiment gemacht haben, um zu gucken, wie springen unterschiedliche Medien auf diesen Populismus an. Und ganz interessant ist, dass sie meinte, das Internet war tatsächlich mit am kritischsten. Und das war ja auch in unserem Lästerschwestern-Subreddit so, dass da ganz viele Leute schon direkt gesagt haben, so, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie in die Politik geht. Vielleicht geht sie mehr so als Pressesprecherin oder sowas mit rein oder so. Und es gab ja ganz viele unterschiedliche Theorien. Aber so richtig dieses Statement, ja, sie gründet jetzt eine eigene Partei oder sowas, wurde auch direkt hinterfragt.
My Partei würde aber auch
wär geil.
Gut klingen, ehrlich.
Wäre geil. Und ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite finde ich dieses Video, ne, das sie jetzt auf ihrem Kanal hochgeladen hat, die Folge finde ich richtig gut. Also ich finde, das ist eine richtig gute Folge über Populismus. Tolles MyLab-Video einfach. Auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen schade, weil das, was ich letzte Woche gesagt habe, was ich schön gefunden hätte, ist tatsächlich, wenn sie gesagt hätte, ich gehe in die Politik jetzt nicht mit einer eigenen Partei, aber ich gehe in die Politik zum Beispiel als Beraterin in der Wissenschaftskommunikation, um, keine Ahnung, zum Thema Klimaschutz besser zu kommunizieren. So, das wäre, glaube ich, ganz geil. aber leider nicht. Aber ich meine, das macht sie ja da auch in ihrer Sendung. Und vielleicht braucht man sie auch gar nicht in der Politik, sondern sie macht den Job ja schon eigentlich.
Muss sie auch nicht, weil ich habe tatsächlich letztens beim Feiern einen Kumpel von mir wieder getroffen, den ich, glaube ich, seit 10 Jahren nicht getroffen habe, der actually genau das macht. Das war so ein "Und, was machst du so?" Und so, ich bin jetzt irgendwie wirtschaftlicher, wissenschaftlicher Berater in der Politik geworden. Das war so ein, okay, ich kenne dich nur aus den uralten Sauf. Das ist, weißt du, die Leute, mit denen du früher bösesten Stall gegangen bist, die dann plötzlich so eine Jobs haben und du denkst, ach, und er hat jetzt 2 Kinder und so, hä? Okay, wo habe ich verpasst? Irgend so eine 3-Jahres-Gap, wo ihr alles umgedreht habt, habe ich anscheinend verpasst. Und du so, ja, immer noch so diesen YouTube-Krams. Was ich ein bisschen schade finde bei der ganzen MyLab-Nummer ist, und das liegt gar nicht an ihr, sondern das liegt an den Geschehnissen der Welt, die vorher passiert sind. Das klingt ein bisschen natürlich wie dieses typische, ja, war nur ein Prank, war nur ein soziales Experiment. Wie oft haben wir schon in YouTube-Deutschland nach den beschissensten, unmenschenunwürdigsten Videos zum Teil exakt diesen Satz gehört, war ein soziales Experiment. Was so die Standard 0815-Ausrede ist und auch nicht mehr als so eine Ausrede. Und hier war es aber wirklich mal so, dass das ja tatsächlich als Experiment angesehen werden konnte, weil es irgendwie besser gemacht wurde. Aber da ist trotzdem Geschmäckle dabei, weißt du, was ich meine?
Voll. Also und zwar gar nicht, ich finde gar nicht wegen diesem Experimentteil oder dieses so, ne, was das so ein YouTube-Klischee ist, sondern weil es halt ein Promo-Move war und dieser Experimentteil, ich habe das nur gemacht, um herauszufinden, wie Leute darauf reagieren, der nimmt in dieser Sendung einen sehr, sehr kleinen Teil ein und auch einen, weiß nicht, weitaus weniger wissenschaftlichen Teil, als ich das von MyLab jetzt gewöhnt bin.
Außerdem
und
ist es ja nicht wahr. Es war ein Promo-Move.
Voll.
Also
es,
auch.
Ja, ja, ich weiß nicht. Es war ja schon in dem Sinne schon irgendwie ein Experiment, was für Headlines kommen daraus. Aber das hätte man auch erwarten können. Also ich meine, es gibt halt 2 Möglichkeiten, wie dieses Experiment hätte ausgehen können. Die eine Möglichkeit ist, es interessiert niemanden und keiner schreibt darüber Artikel. Oder alle schreiben das Artikel, hey, MyLab will irgendwas mit Politik machen, sagt aber nicht was. Und das ist ja letztendlich das, was passiert ist. Ne? Und so, klar gab es ein paar Überschriften, die da ein bisschen populistisch auch unterwegs sind und dann sagen so, gründet sie eigene Partei? Fragezeichen. Aber sie hat es ja auch so vage formuliert, dass es natürlich jede Art von Spekulation offen gelassen hat. Mhm. Und dann ist die Frage, ist das dann ein Fehler von diesen Seiten, dass sie darauf aufspringen und quasi mitspekulieren? Oder ist das nicht einfach die Art und Weise, wie das so funktioniert? Also das ist wieder dieses klassische Mal, was wollte dieses Experiment beweisen? Und ich finde es in ihrem Fall völlig okay und finde es tatsächlich auch sehr cool, weil ich fand ihr Video cool. Ich fand auch das Problemlos-Video, deswegen ich verzeihe ihr komplett, dass es Promo ist, weil wie willst du sonst Promo für etwas machen, was in der CDF-Mediathek läuft?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Newsletter an alte Menschen verteilen, per Hand.
Ich habe mir das angeguckt, sozusagen, ne? Also die Mediathek ist ja mega, also die ganzen Mediatheken sind mega, aber sie nutzt da keiner. Oder zumindest, keine Ahnung, weniger Leute, als sie eigentlich nutzen sollten. Also wie willst du sonst Leute irgendwie in die CDF-Mediathek holen? Und dafür fand ich es irgendwie eine ganz coole Aktion und sie hat es ja auch irgendwie ganz cool aufgelöst. Und es hat auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ich habe nämlich angeguckt auf ihrem Kanal. Da lief ja bisher eigentlich immer nur die Sachen, die sie für Funk gemacht hat. Mhm. Und jetzt ist sie ja komplett raus. Aber sie haben in der Zwischenzeit, gab es so eine Parallelzeit, wo sie auch schon MyThinkX gemacht hat und aber noch MyLab. Und da haben sie, glaube ich, bisher 2 Folgen hochgeladen von der Show. Und das war jetzt die 3. Und die hatte jetzt nach 2 Tagen schon 1,4 Millionen Views. Und ich glaube, bisher war die sozusagen von den 2 die meistgeklickte, die jetzt aber auch schon Monate oder Jahre sogar alt ist, hatte irgendwie 1,9. Das heißt, sieht schon danach aus, als hätte diese Promo-Aktion dafür gesorgt, dass jetzt diese neue Folge durch die Decke geht. Was ich aber ganz spannend fand, ist, ich habe jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, sorry Mai, mir auch so eine ganze Folge angeguckt.
Nicht nur die Best-of-TikTok-Zusammenschnitte.
Und ich muss sagen, ich finde es richtig gut, aber ich verstehe es nicht, warum das die Show ist, die es ist. Weil inhaltlich und der Art und Weise, wie es präsentiert wird, ist es eigentlich ein MyLab-Video, 1:1. Der einzige Unterschied ist, dass sie ein paar Sketch-Sequenzen haben, die sie reinschneiden, die man aber ja auch im klassischen MyLab-Studio hätte machen können. Man hätte ja trotzdem, haben wir es bei Nerdsco früher auch gemacht. Ja, wir haben einfach quasi moderiert und dann haben wir halt auf den Button gehauen und dann wurde halt eine Sequenz eingeblendet. Du
spielst halt eine
Matze
ein.
So mache ich das in meinen YouTube-Videos auch. Ich spiele halt eine kleine Matze ein von einem Sketch. So, du könntest es auch in einem normalen Video machen. Das müsste nicht auf einer Bühne stattfinden wie ein Theaterstück. Und ansonsten ist wirklich das Einzige, was rechtfertigt, dass das sozusagen was anderes ist als MyLab, ist, dass da Publikum dabei sitzt, was ab und zu mal lacht. Was ja auch irgendwie ganz nett ist, aber ne. Und
könnte man auch einspielen.
Und dass die Kamera sich bewegt. Mhm. So. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Show ein Vielfaches von dem kostet, was es davor gekostet hat, als MyLab einfach in ihrem Studio MyLab gemacht hat. Und sozusagen, ich habe mich halt gefragt, ist sozusagen, braucht es das als Rechtfertigung, dass es ein ZDF-Mediatheksformat ist, dass du sagst, okay, wir machen es halt wie eine klassische Fernsehshow, damit sich das dann auch die Boomer im Fernsehen angucken. Aber ich glaube, sozusagen, ich und alle anderen, die sozusagen aus dieser Mai-Zielgruppe kommen, wir brauchen es gar nicht. Und es wirkte für mich eher so wie, die geben da jetzt offensichtlich relativ viel Geld aus, damit es halt richtig geil aussieht. aber inhaltlich ist es einfach ein MyLab-Video. Und ich glaube, dass das sozusagen, dass das auch viele Leute vielleicht, also weil ich hatte das bisher nicht auf dem Schirm, ich habe die Show bisher nicht geguckt, weil ich dachte so, das ist halt jetzt was anderes und ich vermisse MyLab. Und ich habe jetzt realisiert, ich muss einfach diese Show gucken. Und das Einzige, was sie geändert haben, ist, die haben jetzt eine bewegte Kamera und ein Publikum. Und eigentlich ansonsten ist es ein ganz normales MyLab-Video.
Krass, dass man potenziell dadurch A, Teile der Zuschauerschaft verloren hat.
Ja.
Also potenziell. Ist auch wirklich die Frage, wer damit noch zusätzlich erreicht werden will. Weil wahrscheinlich wollten sie die Leute, die MyLab eh geguckt haben, beibehalten, indem sie eben an dem Kern von dem ganzen Format nicht zu viel ändern. Jetzt ist die Frage, was wollten sie damit bewirken,
also
dass
ich weiß gar nicht, ob das eine bewusste Entscheidung ist, sondern ich glaube, es sind zwei Dinge. Also das eine ist, das ist der Klassiker ja bei Funk, ich vermute mal, dass meist Zielgruppe einfach älter geworden ist, was ja auch völlig Sinn macht, so, ne? Gerade bei den Themen, die sie hat. Auch sozusagen, wenn ich mich angucke, ich bin auch aus der Funk-Zielgruppe raus und ich finde ihre Videos geil. Also die Leute sind einfach zu alt geworden. Und dann musst du sie ja quasi zu ZDF Neo rüberholen, weil es dann außerhalb des Auftrags ist. Und man hätte natürlich einfach sagen können, wir machen jetzt MyLab bei ZDF Neo. Aber ich glaube, dass das dann wieder das ist, wovor dann irgendjemand zurückschreckt, der sagt, dann das ist nicht fernsehig genug. Und ich glaube, du hättest wahrscheinlich einfach ohne den Showcharakter, ich weiß nicht, vielleicht hätte sie auch Bock auf eine Show. Also es kann ja auch sein, dass die das machen wollte.
Brauchte sie was Neues.
Und ich muss ja sagen, es ist ja nicht schlecht. Aber ich sehe nicht den Kosten-Nutzen-Faktor, wenn ich sehe, sozusagen rein inhaltlich, habe ich komplett dieselben Inhalte mitgenommen, wie als wenn sie das frontal moderiert am Schreibtisch gemacht hätte. Und ab und zu hätte sie trotzdem Katjana Gerz einladen können, die sie auch zu sie da irgendwie hinschneidet. Auch geil, mochte die Einspieler sehr, waren cool. Aber sozusagen, es hätte jetzt nicht unbedingt ein Publikum und eine bewegte Kamera für mich gebraucht, damit ich es angucke. Und das habe ich nicht so ganz verstanden, weil es wird wahrscheinlich mehrere hunderttausend Euro mehr kosten, ist meine Schätzung, dass das in so einem Studio stattfindet, als wenn sie es einfach zu Hause machen würde.
Wenn man jetzt mal überlegt, was so die Nerdscope-Folgen damals gekostet haben, was wir da hatten.
Das lief auch im Fernsehen.
Stimmt, das lief auch im Fernsehen auf 1+, wo auch immer 1+ ist.
Die billigste Fernsehshow, die je produziert wurde in Deutschland vermutlich.
Wahrscheinlich. Ist das was Gutes, oder?
Kann ich
mein LinkedIn-Profil reinschreiben?
Zeig das aus, ja. Ich habe mal die billigste Show im deutschen Fernsehen produziert.
Aber nach wie vor, also war immer noch eins der erfolgreichsten Funkformate.
Ja.
Bis heute.
Ja, weil wir insgesamt 3 Wochen Teil von Funk waren mit der Show.
Stimmt auch wieder.
Ja, sonst wäre es nur bergab gegangen irgendwann mit, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, man soll mal aufhören, wenn es am schönsten ist. Wer vielleicht auch aufhören sollte, weil es nicht so schön ist, ist Hoss und Hopf. Das ist ein Podcast, der gerade in der Kritik ist und ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe den wirklich noch überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe gemerkt, ich bin zu wenig in den Spotify-Charts aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht. Aber ich bin jetzt reingegangen, vielleicht auch jetzt wegen der Berichterstattung, aber der war auf Platz 1 in den Charts. Das ist einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts. Wobei ich dazu sagen muss, die Art und Weise, wie Spotify-Charts gemessen werden, ist nicht, das sind die meisten Hörerinnen absolut, sondern das sind die meisten sozusagen Wachstumsfaktoren, die dazu gekommen sind. Ne? Also du kommst, wenn du zum Beispiel, soweit ich das weiß, hat jemand auf Reddit geschrieben, dass sie das bei BrainPain so gemacht haben. Anscheinend misst Spotify, wenn du einem Podcast entfolgst und wiederfolgst, das ist 9 Follower. Und anscheinend haben sie bei BrainPain dann alle auf entfolgen und wiederfolgen und gedrückt und dann sind sie in die Charts ganz nach oben gekommen. Also, weiß ich nicht.
Das kann man doch schnell programmiert, das kann man doch ganz schnell skripten.
Ein anderer Trick, den jemand mal meinte, ist, wenn du eine Minute hörst, dann zählt es Spotify als Play und dann musst du, glaube ich, eine Minute nicht hören und dann weiterhören. Und wir könnten unsere Zahlen krass inflaten, wenn alle von euch immer nur eine Minute hören, dann auf Pause drücken und dann weiterhören.
Kannst du nicht einfach jetzt jede Minute so einen richtig nervig schrillen Ton einblenden, damit die Leute wissen, so Pause?
Ja, also auf jeden Fall. Spotify-Charts sind nicht 100% aussagekräftig, aber trotzdem, das lässt sich nicht leugnen, das ist ein sehr erfolgreicher Podcast und sind auf YouTube auch einfach groß, wo du die Zahlen ja transparent nach außen siehst. Die selber sagen, sie hätten auf Spotify 2 Millionen Hörerinnen pro Monat, was krass viel ist. Ne? Also sie sind auf jeden Fall nicht klein. Und der Grund, warum das jetzt in den News war, ist, eine Reihe an Artikeln, aber ich glaube, der am meisten eingeschlagen hat, war einer vom Stern. Und der vom Stern hatte den Titel einer der erfolgreichsten Podcasts impft unsere Kinder mit radikalem Gedankengut und keiner kriegt's mit. Und der Artikel ist so ein bisschen aufgebaut aus der Sicht der Autorin, die sagt, mein Sohn ist 14 und ich habe über den mitbekommen, dass der jetzt plötzlich bei uns zu Hause und im Auto AfD-Parolen raushaut.
Jesus.
Und dann habe ich ihn gefragt, wo kommt das her? Und dann meinte er ja, von Hoss und Hopf. Und dann haben wir uns gemeinsam den Podcast angehört und dann mussten wir sehr viel schlucken und sehr viel mit unserem Sohn diskutieren. Und ich finde es einen ganz spannenden Artikel, weil es einfach so, es gab mal so einen ähnlichen Artikel zu Montana Black, wo jemand meinte so, mein Sohn nennt mich jetzt diverse Beschimpfungen.
Und dann habe ich gerade gewundert, ob da jetzt was kommt.
Und dann habe ich versucht herauszufinden, wo das herkommt. Und dann habe ich festgestellt, mein Sohn guckt Montana Black auf Twitch. Also es gibt, das ist sozusagen nicht das erste Mal, dass mir sowas begegnet, dass Leute sozusagen keine Ahnung haben, was ihre Kinder im Internet machen und dann sozusagen drauf stoßen und dann erstmal einen Artikel dazu schreiben. Weil es, also, wenn der Sohn ist 14, aber sozusagen ich finde den Artikel wichtig sozusagen, weil es ja auch irgendwie oft ein spannendes Problem hinweist in unserer Gesellschaft. Aber es ist auch ein sehr individueller Bericht dieser Person. Und ehrlich gesagt finde ich, dass die Person sich selber so ein bisschen in die Pfanne haut damit. Weil sie jetzt sagt so, ich habe keine Ahnung, ja, was mein Sohn den ganzen Tag so konsumiert. Und dann ist mir plötzlich aufgefallen, whoops, während ich weggeguckt habe, ist er radikalisiert worden. Also, keine Ahnung, ich meine, der Sohn ist 14, da ist man natürlich nicht mehr so ganz dahinter, aber...
Trotzdem sollte man eigentlich, wenn es geht, auch...
Keine Ahnung, gerade wenn du im Journalismusbereich arbeitest, finde ich das so ein bisschen schwierig. Aber darum geht es ja gar nicht.
Also, wie gesagt, vielleicht generell auch ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern haben, um einfach vielleicht einfach mal reinzuchecken, so hey,
voll, aber trotzdem ist es ja erschreckend, dass das einfach so irgendwie passieren kann. Und genau, aber deswegen habe ich mich jetzt zum ersten Mal mit Hoss und Hopf auseinandergesetzt, wegen diesem Artikel. Und ich fand es ganz spannend. Also, die sind, wie gesagt, ein sehr freundlicher Podcast, den ich noch nie gehört habe. Einer der beiden ist tatsächlich auch schon lange YouTuber. Also beide machen YouTube mit ihrem Podcast. Beide haben auch individuelle YouTube-Kanäle, die auch alle relativ erfolgreich sind. Also ich glaube, der eine hat 400.000, der andere hat auch irgendwie 200.000 Abos und der gemeinsame Account hat auch nochmal irgendwie 215.000 haben sie auf YouTube. Und genau, aber der eine hat davor irgendwie YouTube gemacht als Pharao, war sein YouTube-Name. Ich kenne ihn nicht. Inzwischen macht er Krypto-Content und der andere macht Finance-Content. Also es sind zwei...
Oh no, Finance-Bros.
Es sind Finance-Bros. Die aber sozusagen, das sagen sie auch in der allerersten Folge direkt, so nicht über Finanzen reden wollen, also auch, aber sie wollen auch irgendwie, sie sind einfach neugierig, wissbegierige Menschen, die wissbegierig durchs Leben gehen und deswegen wollen sie über alles reden, auch über Politik, über Gesellschaft, über die Dinge, die sie beobachten.
Ganz kurzer Einwurf, eigentlich ist das ja was voll Positives zu sagen, ich bin wissbegierig, ich will über alles reden, aber in diesem Content, die Leute, die den Podcast gerade gucken, haben mein Gesicht gesehen, was so ein bisschen in so eine Richtung ging.
Also,
wissbegierig sein ist was Schönes.
Also tatsächlich finde ich, in dem Kontext ist das so, ich bin heute immer sehr skeptisch, wenn Leute sagen, ja, ich bin halt einfach, ich bin so, ich forsche nach.
Du bist ein Truth-Seeker.
Ich researche noch selber. Ich hinterfrage gerne Dinge. Ist
aber
quasi
nur
immer
die
direkt,
Dinge, die passen, die mir nicht passen. Ja.
So, ich hinterfrage Dinge ist so direkt, also das will ich jetzt gar nicht zu den beiden spezifisch sagen, sondern einfach generell. Wenn jemand mir heutzutage sagt, ich hinterfrage Dinge gerne, auch die Mainstream-Medien oder sowas, dann ist es instant so, okay, ich weiß ganz genau, was jetzt als nächstes
also
kommt.
Also nur die Mainstream-Medien,
also,
ja.
Also das heißt, du holst dir deine News von Facebook.
Also wenn du jetzt so einen Tichys Einblick liest, ja, dann hinterfragst du das nicht, weil du hast dich ja bewusst entschieden, den zu lesen.
Ja.
Aufgrund deiner extensiven, ist das Wort? Ja, jetzt schon, Recherche.
Ja.
Bist du zu dem Entschluss gekommen, dass das die guten News sind.
Genau. Also die beiden haben, wie gesagt, diesen Podcast, in dem sie Dinge hinterfragen. Und ich habe mir jetzt einfach mal so... Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Titel rausgesucht von erfolgreichen YouTube-Videos von denen. WEF 2024. Was ist der geheime Plan der Eliten? Werden wir bewusst von Medien wie ARD und ZDF manipuliert?
Question mark.
Hochverrat vom deutschen Kanzler Scholz?
Jesus.
Ist der Islam ein Problem für Deutschland? Hat Elon Musk den dritten Weltkrieg verhindert?
Man kann auch kein Finance-Bro sein, ohne Elon Musk cool zu finden, oder?
Das geht. Und ich frage mich, was ist da die Pipeline? Bist du erst Finance Bro und findest dann den reichsten Mann der Welt geil, weil das deine Passion ist? Oder findest du erst Elon Musk geil und wirst aus dem Grund Finance Bro? Was ist die Pipeline?
Huhn oder Ei, ne?
Huhn oder, ja.
Geht aber, ich kann mir durchaus vorstellen, dass beides geht.
Beides.
Ich glaube, es ist unabdingbar, wenn man Finance Bro ist, dass man irgendwann bei Elon Musk ankommt, das ist auf jeden Fall klar. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man natürlich auch von Elon Musk zum Finance Bro wird, aber ich glaube, es ist, also von Finance Bro Elon Musk gut finden, passiert immer.
Ja.
Aber Elon Musk gut finden und dann Finance Bro sein, nicht zwingend, weil es gibt, glaube ich, genug Elon-Jünger da draußen jetzt auch auf Twitter.
Also eine Sache, die ich da immer ganz spannend finde, ich hatte es ja gerade schon in dem Titel, ist, Elon Musk ist auch einfach, und das ist aber das, daran kann man das immer, finde ich, messen. Elon Musk haut sehr konservative Takes, um es mal positiv auszusagen, raus auf Twitter seit einiger Zeit. Und der ist, obwohl er zwischenzeitlich jetzt, glaube ich, gerade nicht mehr, aber zwischenzeitlich der reichste Mensch der Welt war, ist er deswegen nicht Teil der Eliten. Nur woke reiche Menschen sind Teil der Eliten, weil Elon Musk ist ja geil, aber die Top-Videos auf deren Kanal sind, die Horrorverbrechen der globalen Eliten, versteckte Pädophilie in unserer Gesellschaft, warum bauen Eliten Bunker auf Hawaii? Und wenn ich das Wort Eliten lese bei solchen Kanälen, da werde ich auch schon
Eliton Musk, der
das,
nicht.
Ja, also das ist immer so, das hat immer so eine, also jetzt ohne den das vorzuwerfen, aber einfach in einem Vakuum, wenn jemand so Verschwörungstheorien mit Eliten rumwirft, was ja auch immer reiche Menschen bedeutet, das hat halt instant einfach aus der Verschwörungstheorie-Geschichte immer so einen antisemitischen Touch auch.
Nur ein bisschen.
Nur ein bisschen. Ne? Also jetzt, wie gesagt, ich sag nicht, dass
es gibt die ja auch reiche Leute, die
ich sag nur sind oder sozusagen. Ja. Globale Eliten ist immer so ein Weltverschwörungsding, was halt, wenn du Verschwörungstheorien zurückverfolgst, Lernst du immer bei, es sind die Elektrojuden in der Hohlerde.
Die Elektrojuden in der Hohlerde. Oh Gott, wie hieß der Typ? Dr. Axel, nee, was? Du weißt, wie ich meine, ne? Wie die da an diesem Tisch sitzen, diese legendären YouTube-Videos. Dr. Axel Braun oder so. Oh, ganz, ganz schlimm.
Ja, das war auch so 2012.
Oh, die UFOs, die über irgendeine ostdeutschen Kleinstadt schweben und genau da und nicht über irgendeiner großen Metropole. Oh, feier, ey.
Ja, also, aber sie sagen selber, sie sind nicht rechts. Sie gucken sich das Ganze nur wirtschaftlich an und sie haben halt wirtschaftlich Angst um Deutschland, was ganz spannend ist, weil einer von den beiden lebt in Dubai.
Ah, ja.
Sie sind richtig besorgt, wie es Deutschland geht. Und einer von beiden lebt in Dubai. Das ist, finde ich, sagt auch schon sehr viel
aus. Besorgt übrigens ist auch, kurzer noch Einwurf dazu, besorgt ist auch so ein Wort. Ich habe das Gefühl, dass Leute, die so Verschwörungstheorien glauben, manchmal tatsächlich wirklich in ihrer eigenen Wahn/Fantasy-Welt oder generell in ihrer eigenen Realität leben und sich wirklich Sorgen machen. Die jetzt vielleicht nicht, auch wieder allegedly, aber ich kenne tatsächlich auch ein paar Leute, die solche Takes durchaus mal raushauen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die sich wirklich Sorgen machen. Also wenn die mir sagen, nee, ich habe nur Angst um dich oder um euch oder so, meinen diese Personen das wirklich ernst? Und das finde ich eigentlich fast noch krasser.
Also ich finde die Positionen, die sie teilweise innehaben und die Sachen, die sie raushauen, die auch, und das ist auch Teil von diesem Artikel, in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal falsch waren. Und das, darauf gehen sie auch ein, dass sie das ja dann immer korrigieren, wenn sie Fehler gemacht haben. Und
du meinst, wenn sie erwischt wurden?
Wenn sie erwischt wurden, genau. Und genau, da ist auch ein bisschen die Frage, so wie sehr tun sie das wirklich, weil teilweise haben sie es wohl auf YouTube rausgeschnitten, aber dann im Podcast auf Spotify dann irgendwie doch nicht. Und keine Ahnung, es geht auch viel um TikTok-Clips, weil tatsächlich wurden die beiden dann nach diesem Sternartikel, und ich weiß nicht, ob das miteinander zu tun hat oder nicht, oder ob quasi TikTok deswegen darauf aufmerksam geworden wird, aber es hieß dann plötzlich in den Medien, die beiden wurden auf TikTok gebannt, was nicht stimmt. Tatsächlich wurde ein Clip-Kanal, der halt Clips aus deren Podcast hochlädt, wurde von TikTok gebannt. Und aber wegen Falschinformationen. In dem Video gehen sie aber, also die haben ein Video dazu gemacht, wo sie auf diese Vorwürfe eingehen. Und da gehen sie auch darauf ein, dass sie meinen so, wir haben das dann korrigiert, aber manche Clips, Kanäle laden halt dann trotzdem sozusagen Content von uns hoch, der halt inhaltlich falsch ist. Und dann wurden die halt gesperrt.
Können wir ja auch nichts für, so, ne?
Genau, aber es ist so okay, ne? Weil die haben nämlich eine ganz spannende Sache, die wohl auch, glaube ich, zu deren Erfolg beigetragen hat. Nämlich, dass sie, ja, die sparen sich dafür, dass sie sind Finance Bros, die haben Ahnung, wie man das macht. Die sparen sich den Cutter durch einen ganz simplen Trick.
Finance.
Und zwar, ich weiß nicht, es gibt ja immer wieder so Diskussionen, ob YouTuber ihre Cutter gut bezahlen. In dem Fall haben sie einen simplen Trick. Und zwar ist das bei denen wohl so, du kannst deren YouTube-Videos von dem Podcast einfach runterladen, daraus TikTok-Clips schneiden, wie du willst, so wie du lustig bist. Und wenn die viral gehen, also ein bisschen wie Montana Black das auch mit Die Crew und Lustiger Kevin gemacht hat, quasi, wo er dann so Leute hatte aus der Community, die für ihn diese Videos zusammengesammelt haben. Wenn die viral gehen und irgendwie, ich glaube, bei 1 Million oder so, die mit 10 Leute, die ersten 10, die irgendwie 1 Million Views pro Monat mit einem TikTok-Clip erreichen, kriegen irgendwie 200 € dann pro Clip. Und die Person, die meisten Views erreicht, kriegt nochmal 500 on top. Also insgesamt schütten die irgendwie 2.500 € aus.
Für die Person, die Clips machen, actually?
Ja, weiß ich jetzt nicht. Weil wenn du überlegst, also, so klar, wenn du jetzt einen Clip schneidest, der geht viral und dann kriegst du 700 €.
Ja, davon
geil,
bin ich ausgegangen.
Ja. Wenn du davon ausgehst, dass sie dann eher so ganze Clips-Kanäle betreiben, wo sie täglich 5 Clips hochladen, damit sie irgendeinen haben, der dann die Million erreicht.
Du musst schon einfach nur den Banger-Clip raushauen. Damit habe ich natürlich gerechnet.
Ja, das glaube ich nicht. Aber deswegen, wir machen das jetzt auch. Wir haben diesen Podcast, diese Folge jetzt komplett gefilmt. Wir stellen ihn jetzt auf YouTube online und dann könnt ihr den auch runterladen. Und wenn einer der Clips 1 Million macht, kriegt diese Person von mir auch 200 €.
Kann ich?
Aber nur die erste. Mehr Geld habe ich nicht.
Ich möchte bitte, dass
bin kein Finance,
alle
Bro.
Clips, in denen ich zu sehen bin, wie so eine MLG-Compilation mit so Call of Duty-Hitmarkern.
Ich hatte überlegt, also für den Fall, es kann nämlich sein, dass das YouTube-Video doch nicht online geht, weil wir hatten gerade Festplattenprobleme. Es kann sein, dass es doch nicht online geht. Also das heißt, falls es doch nicht auf YouTube zu finden ist, wenn mein Gegenangebot, die erste Person, die diese Tonspur unter einen guten Clip von jemand, der Kinetic Sand durchschneidet oder der Subway Surfers spielt oder der Minecraft spielt, wenn die erste Person, die damit mit einem Clip 1 Million Views erreicht, kriegt von mir 200 €.
Oder einen richtig guten Dubstep-Remix draus macht.
Ja, auch das. Wir euch sind kreativ, keine Grenzen gesetzt. Ihr dürft uns nur nicht aus dem Kontext schneiden und müsst das Video wieder runternehmen, falls wir falsche Informationen verbreitet haben, vor TikTok den Account löscht.
Also euren Account, nicht den
Euer Account, ja, trotzdem. Dann schreibt nämlich der Spiegelartikel drüber. Nee, aber, also wie gesagt, ich habe mir diesen Account Hoss und Hopf jetzt ein bisschen angeguckt und ich muss sagen, Ich bin sprachlos. Einfach, dass das einer der erfolgreichsten, also der eine von den beiden, zum Beispiel auf seinem anderen YouTube-Kanal, nicht innerhalb des Podcasts, auf seinem anderen Kanal, hat er jetzt mindestens zwei, die ich gesehen habe, Interviews mit Hans-Georg Maaßen, wo so Hans-Georg Maaßen als so, geiler Experte, den ich mir hier einlade.
Cooler Typ auf jeden Fall, ja, definitiv.
Sie werden mal rechtslibertär genannt und mal halt einfach rechts. Und dann kann man, was sie selber sagen, ja, wir sind libertär. Aber was sie tatsächlich halt einfach machen, ist eine Menge. Und das sagen sie ja, nur weil wir das machen, wir sind halt besorgt in Deutschland, keine Ahnung, sind wir halt nicht irgendwie, keine Ahnung, zwingend pro AfD. Aber sie hauen halt einfach die identischen Talking Points raus. Es ist, wenn du dir das Populismus-Video von MyLab anguckst und dann einen beliebigen Ausschnitt von diesem Podcast, dann kannst du Bingo spielen, wirklich so. MyLab Populismus-Bingo, sie hat da so vier so Kacheln an Dingen, die Populisten immer machen. Und dann guckst du dir den Podcast von denen an, dann kannst du wirklich sagen so, ding, 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 geil. So,
nice.
Also das ist halt einfach die Essenz. Ich habe mir zum Beispiel auch ihr Video jetzt angeguckt, von ihrem Putin-Interview von Tucker Carlson.
Ja, ich würde gerade auch.
Wo, ja, also, versuche jetzt einfach mal so einen Satz hier grob zu zitieren. So, es gab dann eine Eruption. Sie konnten die Fragen nicht beeinflussen. Sie konnten die Person, die hingeschickt wurde, nicht beeinflussen. Sie wussten nicht, was Putin sagen wird. Und es wurde ungefiltert an die Leute draußen wiedergegeben. Sie konnten das Narrativ dieses Satans, dieser Wiederaufstehung Hitlers, nicht so aufrechterhalten.
Verdammt.
Also, ja, ich glaube, mit Sie sind hier die Medien gemeint. Die Mainstream-Medien. Und ich finde, das sagt schon alles. Also wenn du einigermaßen, keine Ahnung.
Jetzt passt es ganz genau auf, was sie sagen.
Einigermaßen verstehst, wie diese Verschwörungsnarrative, diese rechtspopulistischen Narrative funktionieren. Wie weird das auch immer ist, dass die alle dieselben Leute geil finden. Ne? Also Elon Musk, Putin, keine Ahnung, alle Leute, die so ein bisschen unterwegs sind, finden die geil. Also ist wirklich, also wenn du so ein Rechtspopulismus-Bingo-Sheet wirklich machen würdest, könntest du wahrscheinlich in einer Podcast-Folge von denen sehr oft Bingo schreien und 2.500 Euro gewinnen, on top.
Ich habe noch eine Theorie. Achtung, Finance Bros sind potenziell gar nicht rechtslibertär, whatever. Finance Bros sind einfach Arschlöcher, die probieren, sich persönlich zu bereichern mit dem einfachsten Weg oder auf dem einfachsten Weg und den einfachsten Mitteln. Und dann natürlich gerne auch rechtspopulistische Narrative bedienen, wenn die denn funktionieren.
Ja, Ich hab noch einen anderen Punkt, weil sozusagen, das ist jetzt meine Meinung zu diesem Podcast, ne? Also ich finde den absolut schrecklich, inhaltlich, weil sie halt auch einfach eine Menge Bullshit labern, einfach populistische Takes raushauen und ich halte das für gefährlich für unsere Demokratie und die Gesellschaft, wenn sozusagen Leute, die, ich glaube, sie würden dem widersprechen und sagen, ja, wir hauen ja sozusagen, wir haben einfach nur eine Meinung, das ist ja Teil der Demokratie, dass wir auch so eine Meinung haben, aber sozusagen, wenn du sozusagen häufigerweise dann irgendwie erwischt wirst, wie du halt einfach Bullshit gelabert hast und sozusagen einfach populistisch irgendwelche Sachen rausgehauen hast, ja, ist es nicht gut. Und insbesondere ist es halt nicht gut, wenn das Kinder hören. Das ist aber tatsächlich ein Punkt, wo ich denen, glaube ich, zustimmen würde, weil sie nämlich in ihrem, sozusagen, wir werden hier von den Medien gecancelt-mäßigen Erklärvideo drauf eingehen, ist, dass diese Person, um die es in diesem Artikel geht, der das jetzt sozusagen so größtflächiger losgetreten hat, wie gesagt, war nicht der einzige Artikel und auch nicht der erste, aber es war der es, glaube ich, so ein bisschen größer, zumindest bei mir größer auf den Schirm gebracht hat und auch bei uns im Subreddit. Und zwar ist der Sohn halt 14 und hört sich das an. Und ich glaube auch, dass auf TikTok du tatsächlich wahrscheinlich mehr solche Kids erreichst mit solchen Sachen und die dann plötzlich halt anfangen, so AfD-Parolen rauszuhauen, die sie halt in diesem Podcast irgendwie aufgeschwappt haben. Aber ich würde Ihnen tatsächlich zustimmen, dass ich nicht glaube, dass Sie eine Kinderzielgruppe haben. Das wird zwar so auch nicht behauptet. Also in dem Artikel steht, wie rechte Influencer Kinder abfangen. Das suggeriert zwar so ein bisschen, dass das größtflächiger passiert, aber da steht ja nicht sozusagen, die haben nur Kinder als Zielgruppe. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass deren Hauptzielgruppe Kinder sind. Einfach aufgrund der Art und Weise, wie ich Spotify-Daten kenne und generell Podcast-Daten kenne. Die Kernzielgruppe von Podcasts sind nicht Kinder. Die Kernzielgruppe von Podcasts sind junge Erwachsene, Jugendliche und dann halt darüber hinaus dann immer älter werden, theoretisch.
Vor allem auch nicht von Finance Bros, die einfach nochmal nachfragen wollen.
Genau.
Aber auf TikTok sieht es halt anders aus. Ich meine,
und auf YouTube sieht es vielleicht auch anders aus. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, aber auch mit den Thumbnails, die haben und so weiter, dass es eine Stunde Laber-Podcasts sind. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, das weiß ich aber nicht, ne? Vielleicht ist es auch so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass viele 14-Jährige diesen Podcast hören. Ich bin mir sicher, da sind auch 14-Jährige dabei.
Bestimmt.
Wie der, so. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es das macht es nicht weniger gefährlich und weniger dumm, aber es sind trotzdem nicht, es ist, glaube ich, nicht ein Podcast, der vor allem ins Kinderzimmer AfD-Parolen reinbeamt, der sozusagen eher in ganz Deutschland, und das finde ich viel schlimmer, als dass es spezifisch Kinderzimmer sind.
Da brauchst du auch keinen Podcast, der das auf TikTok macht, das macht die AfD ganz alleine.
Ja, und es machen auch tatsächlich, wenn du eher drüber rein willst, wer ist Teil dieser Pipeline, sozusagen wer ist Teil dieser Pipeline, der die Leute in diese Rabbit Holes reinzieht, da würde ich auch auf YouTube und auf TikTok noch ganz andere Creator mit reinnehmen, die das machen und die ähnlich weirde Takes raushauen, regelmäßig. Es gibt einfach so viel erfolgreichen, reaktionären Shit inzwischen auf Social Media und das hat im letzten Jahr nochmal immens zugenommen. Ich meine, deren Podcast ist auch gar nicht so alt und der ist erst gestartet worden im September 2022. Also der ist jetzt irgendwie erst, was ist das, anderthalb Jahre ist der alt. Also ich finde das ehrlich gesagt beängstigend, wie viel Zuspruch einfach diese einfachen, populistischen und teilweise halt verschwörungstheoretischen Sachen, ja, an Reichweite bekommen. Muss aber auch sagen, interessanterweise Props an TikTok, dass sie diesen einen Account gelöscht haben, weil, da sie haben gesagt, da war gefährliche Falschinformation und gefährliche Verschwörungstheorien waren da drin.
Cool. So schnell kann es gehen. Es muss also nur einen Spiegelartikel geben.
Ja, es war ein Sternartikel. Aber
almost. Ja. Almost.
Ja, also gleichzeitig muss ich aber auch sagen, das hat natürlich auch viel Werbung gemacht für den Podcast. Ne? Also, weiß ich jetzt nicht, aber so, hört euch nicht diesen Podcast an. Guckt euch lieber das MyLab-Video zum Populismus an. Dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst.
Ich wollte gerade sagen, macht das nicht, funktioniert. Du hast selber eine Tochter. Ich glaube, das macht das nicht, funktioniert nicht.
Ja, den Podcast, diesen Podcast hören auch keine 14-Jährigen. Also deswegen, wenn ihr 14 seid, schreibt mir, wenn ihr diesen Podcast hört. Laut den Spotify-Statistiken ist das nämlich nicht so. Aber vielleicht sind die auch einfach falsch.
Weil die sind manipuliert worden von den Podcast-Mainstream-Medien.
Die sind von den Podcast-Mainstream-Medien manipuliert worden.
Oder von den Echsenmenschen, die da hinter dem Spotify. Das Spotify-Logo ist übrigens auch grün, weil Echsen sind auch grün.
Da bist du gleich auf einer ganz großen Spur. Eine weitere Sache, die diese Woche passiert ist, ist, jemand anderes ist von den Mainstream-Medien kaputt gemacht worden.
Verdammt.
Nämlich von Sky. Obwohl ist Sky als Pay-TV ist das Mainstream.
Dann würde ja heißen, dass Geld haben, um sich das leisten zu können, Mainstream ist. Und ich glaube, das ist es nicht.
Ja, nee, aber genau, die neue Staffel, und hier keine Werbung. Ich weiß, dass ich da noch nicht Werbung für gemacht habe, aber es ist halt einfach zufällig jetzt gerade Thema. Nur aus Transparenz möchte ich das einmal kurz sagen. Die Ochsenknechts, dritte Staffel, läuft jetzt seit ein paar Wochen. Und da geht es um die Familie der Ochsenknechts, also hier Uwe Ochsenknecht, der ist gar nicht Teil davon, aber sozusagen seine Kinder und seine Ex-Frau und ich glaube, deren Mutter ist es, genau. Und die, ja, haben halt einfach so deutsche Kardashians quasi, ne? Reality-Show über deren Leben und deren Drama.
Auch eine furchtbare Bezeichnung übrigens. Also die deutsche Kardashians, das würde ich...
Ich glaube, für die ist das tatsächlich ein Qualitätsproblem.
Ja, natürlich, aber unangenehme Wortkombination.
Ja, einfach. Aber es ist halt einfach so.
Diese vergammelte Eier oder so, weißt du? Ist so.
Ja, auf jeden Fall gab es da jetzt aber großes Internetdrama tatsächlich, weil Jimmy Blue Ochsenknecht ist raus aus dieser Staffel und hat jetzt aber ein YouTube-Video gemacht, eine Reaction. Der ist jetzt ein Reaction-YouTuber.
Shit, Meta direkt durchgespielt.
Ja, und hat auf die erste Folge eine Reaction gedreht. Eine Reaction, da muss man sagen, da kann er noch ein bisschen besser lernen, wie man eine Reaction macht, weil er vergisst manchmal auf Pause zu drücken und redet dann einfach, während das Video weiterläuft. Aber okay.
Zumindest sagt er was dazu, im englischen Reaction-Content.
Aber er hat halt in der Reaction eine Sache rausgehauen, die jetzt dann auch groß deutschlandweit News gemacht hat aus der Promi-Welt, über die wir mal kurz reden wollten, weil es wirklich eine der ekligsten Aussagen ist, die ich so als Vater so lange Zeit gehört habe. Und zwar hat er gesagt, weil es unter anderem um den Vorwurf geht, dass er sich um seine Tochter nicht kümmert. Er hat eine zweijährige Tochter mit seiner Ex-Freundin, die auch, er hat jetzt eine neue Freundin und die ist, glaube ich, der Grund auch dafür, warum die Familie Beef hat. Und die Ex-Freundin ist jetzt wieder Teil der Show. Mit der hatten sie aber vorher Beef. Also es ist so ein bisschen, es wird so reingewechselt. Und mit dieser Ex-Freundin hat er eine zweijährige Tochter und kümmert sich aber nicht um die angeblich. Und er hat sich jetzt dann auch dann quasi in dieser Reaction dazu geäußert und hat gesagt, ich bin ja ein unfreiwilliger Vater, ich bin ein unfreiwilliger Erzeuger. Es gibt einen Unterschied zwischen freiwilliger Erzeuger und unfreiwilliger Erzeuger. Das klang für mich im ersten Moment, kennst du noch von Boris Becker, Samenraub?
Ich habe genau das Wort, schoss mir gerade durch den Kopf. So, ist es ein Samenraub?
Er wurde gemolken.
Okay.
Unfreiwillig. Und ja.
Ja, Ochse gemolken, ja.
Und deswegen kümmert er sich nicht um sie, weil das ja nicht, er wollte das ja gar nicht und deswegen will er das nicht. Das Absurde ist aber, dass die ja schon länger verfolgt werden, quasi von Reality TV, die werden ja schon länger gefilmt. Und das heißt, vor 2 Jahren, als das Kind auf dem Weg war, gab es auch schon die Ochsenknechts und da wurde er auch dazu gefragt und es hat halt jemand einfach dieses Statement von wegen, so ich bin unfreiwilliger Erzeuger, gegengeschnitten. Gegen Sachen, die er damals gesagt hat. Und da sagt er halt einfach, ist ein Wunschkind, voll geil, wir freuen uns, ich freue mich so sehr, Vater zu werden. Und ein bisschen heuchlerisch. Also einfach absurd. Und was ich halt noch viel, viel schlimmer finde, ist, das ist halt jetzt für immer im Internet. Also es ist ja so eine Sache, generell kannst du schon die ganze Familie dafür kritisieren, dass sie sozusagen halt einfach die ganze Zeit vor der Kamera stehen. Und auch die Mutter der Tochter, sie hat dann auf Instagram so ein Statement rausgehauen, als er diese Reaction gemacht hat. Und in diesem Instagram-Statement hörst du halt die ganze Zeit im Hintergrund, ich meine, die ist noch klein, ne? Die ist 2 oder so, aber hörst du halt den ganzen Hintergrund dieses Kind brabbeln, während sie halt darüber redet, dass ihr Vater gesagt hat, dass er sie nicht haben will und so. Was ich schon, sie glaube, die kriegen schon mehr mit, als du denkst, und das finde ich auch nicht so geil.
Und wie gesagt, selbst wenn nicht, du hast es gerade gesagt, das ist für immer im Internet so.
Genau, und jetzt ist es immer im Internet, dass dein Vater sagt, sozusagen, ich wollte dich nie und deswegen kümmere ich mich nicht um dich. Gerade bei einer Familie, die so in der Öffentlichkeit steht, ist es halt klar, dass das in Zukunft dann auch rausgekramt wird. Wenn die irgendwann zur Schule geht, wird irgendjemand das finden. Was für ein absoluter Kack-Move einfach. Also ich finde es einfach nicht okay. Also es ist wirklich,
ich bin jetzt selber weder unfreiwilliger Erzeuger noch freiwilliger Erzeuger. Es sei denn, ich weiß es nicht, aber ich hoffe einfach mal nicht. Ich hoffe einfach, dass ich immer einen guten Draht hatte und sowas dann mitgeteilt bekommen würde. Deswegen kann ich das natürlich nicht aus der gleichen Sicht betrachten wie du, aber ich glaube, wir können uns...
Also ist jetzt nicht erstmal, was heißt denn das überhaupt? Also wenn du es runterbrichst, wird es noch dümmer. Also weil erstmal würdest du sagen, okay, unfreiwilliger Erzeuger ist jede Person, die Eltern, egal ob Mann oder Frau, die Eltern geworden ist in der ungeplanten Schwangerschaft. So, ja. Dann bist du, weil es quasi nicht erwartet war, so. Oder... So, also was heißt denn das? So, das heißt aber ja trotzdem, also völliger Quatsch.
Du kannst dich dann trotzdem nicht der Verantwortung entziehen.
Voll.
Das ist halt das.
Ja, und selbst wenn du sagst, ich wollte das nicht, heißt es ja trotzdem nicht, dass du dann ins Internet gehen musst und sagen kannst, ich finde es übrigens, ich möchte mit dir nichts zu tun haben, mich nicht um dich kümmern, weil ich finde es einfach scheiße, dass du auf der Welt bist.
Und wie gesagt, ich wollte das nicht, ja, sorry, ich wollte ihn auch nicht hinten in ihren Lamborghini reinfahren. Ist mir jetzt aber passiert, müssen wir uns drum kümmern.
Trotzdem die Verantwortung vertragen.
Aber ich gehe jetzt erstmal los, mache einen Podcast auf und sage,
ich finde, das ist das Ding. Also ich meine, so, du hast halt Sex gehabt als erwachsener Mensch und dann musst du dir auch bewusst sein, dass das potenziell Konsequenzen hat. Und wie gesagt, angeblich laut seiner eigenen Aussage in einer deutschlandweit ausgestrahlten Fernsehsendung hat er ja selber gesagt, ich will das Kind haben und es ist ein Wunschkind und wir haben es geplant und the fuck. So. Naja, auf jeden
Fall. Ist es ja nur ein Promo-Move.
Und das ist so eine Sache, die bei mir die ganze Zeit mitschwingt, ist so die Frage.
Warum?
Wie krass wäre das, wenn diese ganze Familie quasi einfach um Promo zu erzeugen, gesagt hat, einen von uns müssen wir unter den Bus schmeißen. der ist jetzt sozusagen der Arsch.
Der Ochsenknecht-Knecht.
So. Der ist der Knecht. Der Knecht und der wird jetzt hier ums Dorf getrieben. Und du musst dann, also wir kicken irgendjemanden von uns raus, haben Beef mit dem, du musst dann eine Reaction drauf machen, da noch irgendwas richtig Dummes sagen, damit wir dann hinterher da wieder Beef starten können. Und ich meine, am Ende des Tages gibt es gerade keine bessere Promo für diese Show als diese Aktion. So. Ja, er hat sich jetzt aber dazu auch entschuldigt, hat ein Statement gesagt, wo er sagt, entschuldige mich aufrichtig für meine unangemessene Wortwahl gestern. Mein Ziel war es, auf die aktuelle Folge zu reagieren und die fortwährenden Unwahrheiten in der Show anzusprechen, auch wenn es ein sensibles Thema betrifft. Ich bin mir bewusst, dass ich nicht perfekt bin und werde daher in Zukunft dieses Thema nicht mehr ansprechen. Was auch schon wieder so eine weirde Entschuldigung ist, von wegen so...
Das ist vor allem die fortwährenden Unwahrheiten darüber...
Ja, tatsächlich zeigt deine Reaction relativ oft sein Handy in die Kamera, um zu zeigen, so in der Show wird behauptet, ich hätte mich nicht gemeldet, aber hier sind Screenshots, die zeigen, ich habe mich gemeldet. So, also...
Achso, okay, aber ich dachte, das mit den Unwahrheiten hat irgendwas mit dem Kind zu tun.
Nee, aber es geht einfach... Also ich glaube, vielleicht auch das Kümmern an sich, aber weiß ich nicht. Aber ich glaube, es geht mehr so um dieses, was die über ihn erzählen, versus was seiner Meinung nach vorgefallen ist. Aber... Ja, er hat sich entschuldigt, aber es ist...
Kein geiler Move.
Einfach das Schlimmste, was du irgendwie einem Kind antun kannst mit so Elternteil, ist einfach zu sagen so, ja, ich wollte dich nie haben und deswegen bist du mir scheißegal.
Und das jetzt übrigens auch nochmal öffentlich gesagt.
Ich
stehe so sehr dahinter, ich muss das jetzt auch hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen.
Ja.
Jesus.
Ja, nee. Ja, einfach nicht so geil.
Unangenehm.
Weißt du, was ich auch extrem unangenehm finde?
Es kann jetzt sehr vieles kommen, Robin.
Ja, mir die Vorstellung von einer Handtransplantation, weil ich stelle mir das extrem schmerzhaft vor. Es ist angeblich nicht so schmerzhaft, aber ich stelle mir das einfach vor. Hast du schon mal darüber nachgedacht, zu Turkish Airlines zu gehen?
Turkish Airlines übrigens an dieser Stelle als Wortwitz-Konnoisseur. Turkish Airlines ist ein absoluter 10 von 10 Banger. Also wirklich Props für diesen Joke. Haartransplantation. Ich habe tatsächlich auch mal ein Video geguckt von den Try Guys, die man ja auch kennt, auch wenn die mittlerweile auch wieder in Verruf geraten sind.
Ja, da ist doch einer von denen.
Da hat es ja auch einer gemacht.
Betrogen, ja.
Und dann gibt's ja auch immer diese Bilder aus so Fliegern, die aus Antalya irgendwie zurückkommen, so aus der hinterletzten Reihe und du siehst halt einfach nur so
das
Dudes, die alle
Turkish Airlines.
Und dann Köpfe haben. Ich habe tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, weil man kommt ja auch in das Alter, wo man ein bisschen schütteres Haar kriegt, Ich trick's da einfach rum. Ich habe jetzt einfach blonde Haare, da sieht man nicht, wie dünn die sind.
Ah.
Nee, ich finde, das steht mir einfach besser. Aber
ich finde, steht dir auch gut.
Oder? Kann man machen.
Ja.
Nee, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, aber noch nie so ernsthaft. Also ich glaube, man denkt über viele Dinge nach, weil sie irgendwann mal angesprochen werden, besonders wenn es einen halt betrifft. Aber nicht so, dass ich wirklich schon weiter als, ja, es gibt es,
ja.
Notiz.
Aber hast du auch schon mal so eine Anfrage bekommen? Weil ich habe tatsächlich so eine Anfrage bekommen.
Ich glaube ja. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob ich mir das eingebildet habe, als es damals, der eine von den Ape Crimes hat das doch gemacht, ne? Der Jan?
Ja, also tatsächlich machen es in letzter Zeit, deswegen wollten wir drüber reden, extrem viele Influencer. Und die Frage ist so ein bisschen, kriegen die richtig viel Geld dafür? Oder sind die einfach sozusagen alle sehr sozusagen sensibel, was ihre Haare angeht, was ja auch völlig okay ist, sich da nicht wohlfühlen und nehmen das deswegen an, weil sie es dann umsonst kriegen. Also es ist jetzt gerade wieder aufgekommen, weil Euro, ne? die beiden Jungs von Worldwide Wohnzimmer, die Wolter-Zwillinge, die haben das zuletzt gemacht. Ich glaube in dem Fall aber nicht als Werbung. Ich glaube, ich dürfen sie auf ihren Kanälen ja gar nicht posten, weil sie bei Funk sind. Aber InScope hat das jetzt gerade gemacht und dann auch als Werbevideo bei sich auf YouTube gepostet. Und hat man immer noch was ziemlich Cooles dazu gesagt. Also ich fand, er hat ein ziemlich gutes Statement zu so Schönheits-OPs und warum er das jetzt macht. Und das ist aber keine so... Also er hat ganz zwarte Sachen zum Thema Schönheits-OPs gesagt.
Was schwer ist.
Und es gab zuletzt, das war aber tatsächlich dann mehr in der Kritik, aber ich glaube eher, weil die Leute sich so ein bisschen verarscht gefühlt haben. Ich glaube, Fabio Wilmer und Otto Bulletproof haben gesagt, wir machen so eine krasse Reise. Und die krasse Reise war aber, wir gehen uns die Haare machen lassen.
Nice.
Und da haben sich, glaube ich, Leute so ein bisschen verarscht gefühlt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, weil es am Ende halt ein Werbevideo für eben genau so eine Klinik war. Und ich habe tatsächlich auch schon so Anfragen bekommen. Also ich habe in der Vergangenheit, habe ich, glaube ich, in dem Podcast auch schon mal erzählt, so Arztpraxen aus der Türkei, die halt klassisches Influencer-Marketing machen. Also anstatt, dass du eine E-Mail bekommst von wegen so, hast du Bock, AirUp oder was weiß ich, so NordVPN Clark zu bewerben, ist es halt so, hey, hast du Bock, dass wir dich in die Türkei fliegen, erste Klasse, kriegst ein fancy Hotel, bist da ein paar Tage und wir machen dir neue Haare und du machst halt ein Video dazu. Und ich habe tatsächlich
also gratis Urlaub und Haare?
Ja, ich habe tatsächlich immer darauf geantwortet für mein Other Placements Video und meinte so, kann ich da einfach in die Türkei fliegen, wenn ich die Haare machen lasse?
Kannst du dir die Haare, du hättest dir ein schönes Brusttattoo machen können.
Ja, und die meinen, es geht. Also ich hätte tatsächlich für meinen Kanal mit in die Türkei fliegen können, erste Klasse Urlaub in der Türkei, solange ich jemanden gefunden hätte, der bereit gewesen wäre, diese Prozedur mitzumachen und ich das dann filme und ins Video packe. Aber sie haben mir kein Geld angeboten, also deswegen weiß ich nicht. Aber angeblich, hieß es jetzt bei uns im Reddit, zahlen die unendlich viel Geld, deswegen machen das gerade alle. Und das wäre auch der Grund, warum InScope das gemacht hat. Weil ich ehrlich sagen muss, aber er spricht das auch an in seinem Video, ich finde, so, keine Ahnung, es gibt so natürlich unterschiedliche Fortschreitung des Haarausfalls. Und ich finde, bei InScope 21 war der so an einem Punkt, wo das noch ganz am Anfang, also finde ich jetzt total, aber ich meine, das ist ja seine persönliche Sache, ob er das machen möchte oder nicht. Aber mir geht's weniger darum, sozusagen, wie sozusagen, dass es nicht nötig war, in Anführungszeichen, sozusagen, das ist seine Entscheidung. Aber meine Sorge war tatsächlich eher, wenn du das zu früh machst, fallen dann nicht später noch mehr Haare dann weiter hinten aus und dann musst du es nochmal machen? Also das hat er irgendwie nicht angesprochen.
Das stimmt, weil ich meine, es fängt ja meistens obviously vorne an und geht nach hinten. Jetzt stell dir mal vor, du fängst ja
an. Dann hast du vorne
volles Haar.
Du hast quasi so ein Edgar vorne, aber danach
kommt eine Lücke und dann kommt wieder Haar.
Und das habe ich mich halt gefragt. Wie funktioniert das?
Es gibt ja diese, heißt das nicht Mönchstonsur oder sowas?
Man ja.
Diesen kahlen Fleck.
Genau.
Aber den hast du nicht hinten, sondern so.
Genau, hinten drauf. Aber oben du hast vorne auch wie so ein Mönch, so ein ganz langes Pony. So richtig krasse, lange, schöne Haare vorne.
Oh.
Und dann aber hinten halt einfach so ein fettes Loch.
Das ist wie ein Vokuhila, aber das ist Voku. Mini-Healer. Vorne kurz, Mitte nichts, hinten lang. Voku-Mini-Healer.
Ja, das hat er vielleicht dann irgendwann. Also deswegen weiß ich nicht, weil es so, keine Ahnung. Also ich finde es ganz interessant, dass ganz viele Leute das machen. Und es kriegt, finde ich, weniger seine Kritik ab, als wenn jetzt, keine Ahnung, Katja Krasowitsch sagt, ich lasse mir meine Lippen aufspritzen. Weißt du, was ich meine? Also es ist so, irgendwie kommen die Männer da ein bisschen besser weg, habe ich das Gefühl, als die Frauen, wenn sie Schönheits-OP-Werbung machen.
Woran also könnte das liegen?
Wenn jetzt Katja Krasowitsch sagen würde, so, ey, mit meinem Code kriegt ihr biggere Boobies, würden, glaube ich, viele Leute kommen und sagen so, yo, warte mal. Und ich glaube, wenn ein Mann sagt so, yo, mit meinem Code kriegst du 200 Euro Rabatt bei Turkish Airlines, dann kommen alle und sagen, ja, cool. Hat vielleicht was damit zu tun, dass, damit du Haarausfall hast, statistisch du schon älter sein musst. Also du sprichst keine kleinen Mädchen an, keine kleinen Jungs an. Es sitzt da kein 12-jähriger InScope-Fan und sagt so, ich will auch neue Haare.
Es gibt wahrscheinlich auch nochmal bestimmt auch die Abgrenzung, wie intrusive, jetzt kommt.
Die OP ist.
Genau.
Weil
ich meine, also die Brüste zum Beispiel machen zu lassen oder irgendwie
ich weiß nicht, was die Nebenwirkungen sind, ehrlich gesagt.
Das ist auch eine Frage, aber ich denke mir auch so,
Aber ich habe bei den Wolter-Zwillingen das auf Instagram gesehen. Einfach, die hatten halt einfach einen
dicken Kopf.
Also es ist halt
ja, einfach richtig dicken Kopf.
Richtig einfach komplett geschwollenes Gesicht.
Nee, aber ich denke, es gibt ja bestimmt, müsste ich mich mal mit auseinandersetzen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass gewisse Operationen krasser im Verruf geraten sind als andere. Also wenn jetzt jemand sagt, so ich lass mir die Brüste machen, sagt jemand, oh, das ist viel krasser als lass mir ein bisschen Fett zum Beispiel absaugen oder so. Weißt du?
Ja. Also wie gesagt,
Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, weil ich echt nicht in der Szene drin bin.
Ich persönlich vertrete ja die Meinung, ich finde, jeder sollte das machen, was ihm hilft, mit seinem Körper sich wohlzufühlen. Sozusagen so, ne, ich meine, keine Ahnung, wenn du da irgendwelche invasiven Sachen machen möchtest.
Das war das Wort, was ich gesucht habe. Dankeschön.
Die potenziell auch irgendwie schädlich sind, das ist ja deine Entscheidung. So, das kannst du ja selber machen. Und es gibt ja Leute wie Gnu auch, die sozusagen sehr offen darüber reden, dass sie das dann auch hinterher bereut haben und so. Genau. Ne? Also man sollte sich da auf jeden Fall intensiv mit auseinandersetzen, bevor man das tut. Aber das ist die Entscheidung von jedem selbst. Was ich halt schwierig finde, ist es in irgendeiner Form zu bewerben. So. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich da tatsächlich einen Unterschied machen würde zwischen Haartransplantation. Weil was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, die nehmen die Haare vom Hinterkopf.
Ja.
Ich hab mir nie drüber Gedanken gemacht, wo kommen die Haare eigentlich her?
Das sieht man in diesem Try Guys-Video sehr gut, wie die dann wirklich irgendwie so mit so einer Lupe reingehen und dann nehmen
aber
die
Haare. Aber hast du da nicht hinten eine Glatze?
Nee,
hast du einfach hinten viel mehr Haare?
Du hast hinten, also ich meine,
fallen die nie aus.
Du merkst ja bei mir, wie gesagt, ich habe ein bisschen weniger Haare oben in der Mitte, dass wenn ich mir jetzt hinten durchs Jahre fasse und oben durchs Jahre fasse.
Aber du hast dann einfach überall Medium-Menge an Haaren.
Ja, wahrscheinlich, aber wenn es ausreicht?
Aber was ich mich halt frage, ist, reicht das für immer? Also ich bin zum Glück nicht in der Situation, in Klammern aktuell, in Klammern, Fragezeichen.
Question mark.
Dass ich das brauche, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich mit Glatze ziemlich scheiße aussehen würde.
Das weiß ich bei mir zum Beispiel, ich Gott sei Dank nicht. Als ich mir das vorvorletzte Mal die Haare blond gemacht habe, hatte ich super kurze Haare. Und dann habe ich
aber
mir
ich glaub,
das
so drauf geklatscht. Du hast auch so die Gesichtsproportionen dafür.
Ich habe eine gute Kopfform und jetzt seit neuestem auch ein bisschen Bart.
Ich habe halt so eine ganz längliche Kopfform und ich habe vor allem einen ziemlich langen Hinterkopf.
Oh.
Ich habe so einen sehr...
Ja, dass das von der Seite sehr, dann so weird aussieht,
so einen
meinst
sehr
du?
Langen Hinterkopf. Ja. Ja. Ich glaube, ich hätte dann nicht so ein rundes Ei, sondern hinten geht es dann noch so ein bisschen blub nach hinten weg. Ich glaube, das sieht komisch aus. Deswegen, weil ich habe mich wegen dem Inscope-Video jetzt zum ersten Mal drüber Gedanken gemacht, weil ich es doch gesehen habe, wie dann sagen die da ja auch das aufzeichnen und irgendwie die Haare rausrupfen und so. Ich
habe dann wieder in den Kopf
ich habe generell schon, keine Ahnung, ich würde schon Schönheits-OP gar nicht machen, weil ich so Schiss habe vor generell jeder Art von Operation, so habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keine Lust, die mir selber Schmerzen zuzufügen. Aber ich bin mir nicht sicher. Also wenn der Punkt kommen würde, an dem ich das brauche, würde ich es dann machen oder nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich wirklich scheiße aussehe und ich dann das Gefühl habe, so mit Turkish Airlines könnte ich noch was reißen, so würde ich es vielleicht auch machen, einfach fürs Selbstwertgefühl so ein bisschen. So.
Wahrscheinlich. Das ist auch wieder so ein Ding, du hast es vorhin schon gesagt. Ich denke auch, dass jeder Mensch für sich entscheiden sollte, was er oder sie haben wollen oder wie die Person aussehen will. Genauso wie ich auch die Wahl habe, mir zum Beispiel einfach meine Haare blond zu färben oder mich tätowieren zu lassen oder mir ein Piercing stechen zu lassen.
Ja, das ist die Frage, weil es ja auch so Sachen, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ist es tatsächlich ähnlich wie ein Tattoo? Weil du steckst ja auch eine Nadel rein.
Ich glaube, anders, weil es langsamer ist. Weil da wird ja bewusst ein Haar rausgenommen und dann reingesteckt. Und bei so einem Tattoo sticht so eine Tattoo-Nadel mehrmals die Sekunde. Und wenn du so ein breit gefächert hast, mehrere Tattoo-Nadeln mehrmals die Sekunde in die Haut. Nee, wie gesagt, ich denke, dass alle Menschen machen sollten, so wie sie sich dann am Ende wohlfühlen, aber vielleicht vorher einfach mal in sich reingehen und sich fragen, brauche ich eigentlich das? Ist es ein dichtes Kopfhaar, was ich brauche, um mich wohlzufühlen? Oder muss ich mich vielleicht einfach, klingt jetzt ein bisschen
ganz viel Geld von den Crypto-Bros.
Zum Beispiel. Nee, aber es gibt ne, vielleicht mal eine Therapie machen vorher. Und dann kann man sowas, nee, aber da gibt's ne, wenn man das gut durchdacht hat, denke ich, und sich im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten dazu entschieden hat, sollen alle machen, wie sie wollen.
Ich finde nur Werbung dafür weiterhin, bin ich unsicher. Ja. Weil es ja auch gleichzeitig dadurch, dass es jetzt wirklich extrem viele Influencer gerade machen und es mir wirklich noch mehr auffällt.
Wirkt halt noch mehr so als
Mann. Wirkt auch so, genau. Es wäre so die gesellschaftliche Norm, Männer müssen ganz viele Haare haben. Wenn du die nicht hast, bist du nicht schön. So und ja, wie meinst, es gibt Männer, die sehen unglaublich gut aus mit Glatze. Den will ich über den Kopf lecken.
Ich überlege, ob ich einen Namen nenne, aber nein, ich behalte jetzt einfach alle bei mir. Alle meine Glatzfreunde.
Ja, weißt du, wer auch eine Therapie machen sollte, meiner Meinung nach?
Da gibt es jetzt auch wieder ganz viele Dinge, die du sagen könntest, Robin. Erzähl es mir.
Orange Morange ist schon wieder in den
Warte, der heißt Orange Morange? Ich dachte, der heißt Orange Morange.
Ja, ich finde es auch schöner, wenn wir ihn... Lass ihn uns Orange Morange nennen.
Heißt der Orange Morange?
Der heißt Orange Morange. Aber lass ihn uns Orange Morange nennen. Orange. Das finde ich auch besser.
Ja.
Also Orange Morange ist mal wieder in den News auf eine negative Art und Weise. Mir ist das aufgefallen durch ein Video von Alpha Kevin, der, das hat, glaube ich, den Titel irgendwie Orange Moranges, erneuter Doxing-Skandal. Und ich finde es einfach nur absurd. Also, eine Twitter-Userin hat den kritisiert auf Twitter. Also,
eine random Twitter-Userin. Die vorher nicht irgendwie.
Die hat kein, nee, also, weil ich weiß, kein YouTube-Kanal, kein, sozusagen, das ist keine Influencerin, das ist eine
nicht random. Beef mit dem gehabt.
Ja, ich glaube schon, dass sie auch andere Leute vorher kritisiert hat, weil unter anderem sich ein anderer YouTuber, den wir in diesem Podcast nicht erwähnen, auch mit ihr irgendwie angelegt hat und auch Orange zugestimmt hat. Und diese Twitter-Userin ist wohl auch, keine Ahnung, ist, frontet halt gerne mal Leute auf Twitter, die sie halt nicht geil findet und dazu gehört halt unter anderem Orange, wo ich auch sagen, es war jetzt keine Kritik im Sinne von, du bist hässlich, du bist scheiße, sondern es war eher so, mach mal keine Glücksspielwerbung. Und,
oh, das wird hart, das tut weh, das geht voll
auf die Persönlichkeit. Das ist krass,
das wie auf Mutter gehen, aber schlimmer.
Ja, wie gesagt, also ihr Twitter-Account ist auch leider, ist einfach gelöscht und deswegen kann ich das auch leider nicht mehr so gut nachvollziehen. Aber Alpha Kevin hat da ziemlich viele Screenshots. Aber er, als Reaktion darauf, hat dann vermeintlich persönliche Informationen über diese Person angefangen zu tweeten und hat dann auch gesagt, er wäre bereit, irgendwie Geld dafür zu zahlen, dass er mehr Infos kriegt über diese Person. Und hat dann halt Sachen rausgehauen, wie, von denen wir halt, wie gesagt, nicht wissen, ob die stimmen. Ne? Aber von wegen so, dein Papa hat keinen aktiven Kontakt zu dir, du hast mentale Probleme, irgendwie du nimmst Drogen, dein Freund nimmt Drogen, du bist arbeitslos.
Aber er hat sie auf jeden Fall, egal ob wir jetzt wissen, wie der Wahrheitsgehalt ist, er hat sie auf jeden Fall so formuliert, als wären sie wahr. Es ist keine, könnte so sein, hey, du nimmst doch Drogen, sondern er hat es so formuliert, weil dann ist es ja trotzdem kritisch. Egal, ob die Informationen jetzt stimmen und er sie wirklich gesucht hat, was unfassbar peinlich wäre.
Ja.
Oder ob er es einfach nur verleumden will.
Genau.
In also beiden Fällen scheiße.
Ja, also er hat dann so eine Liste auch gepostet von wegen, sie war im Oktober noch September in der Psychiatrie, sie kommt aus Baden-Württemberg, aus Karlsruhe, sie ist ein Junkie, ihre Eltern haben sie als Kind verkauft, sie macht Hexenzeug. Also, wie gesagt, wir wissen alles nicht, ob das stimmt ist und ich möchte die Sachen jetzt auch alle nicht größtenteils, wir haben gesagt, ihr Name jetzt auch bewusst nicht erwähnt. Gar nicht groß dingsen. Aber das ist einfach, also kann einfach sein, dass das völliger Bullshit ist und der sich das einfach aus den Fingern zieht. Kann auch sein, dass Leute ihm das einfach geschrieben haben und auch irgendeinen Bullshit behaupten haben, weil er kann das ja, glaube ich, jetzt nicht verifizieren.
Ich glaube,
also,
es geht auch in die Richtung, er glaubt einfach alles, was sein Narrativ das
ist. Ich würde jetzt einfach mal den wilden Take raushauen, dass ich nicht glaube, dass Orange Morange eine krasse Investigativrecherche gestartet hat, um herauszufinden, ob eine Twitter-Userin, die ihn einmal irgendwie kritisiert hat oder ein paar Mal auch kritisiert hat, ob die jetzt wirklich in Karlsruhe lebt oder nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob er da intensiv nachgeforscht hat. Aber ich finde das schon wieder so absurd, weil er ja letztes Jahr auch irgendwie in der Kritik war, weil er die private Adresse von Tanzverbot geleakt hat, war deswegen auch beim Anti-Web-Videopreis nominiert für beste schauspielerische Leistung. Und ich finde es so, ich würde sagen, Doxing ist es eigentlich gesagt nicht so wirklich. Also es ist jetzt, er hat jetzt nicht ihre konkrete Adresse veröffentlicht.
Doxing light.
Aber er hat zumindest sozusagen im Best Case einfach irgendwelche absurden Behauptungen rausgehauen, um die Person zu verleumden. Oder im Worst Case halt tatsächlich private Informationen geleakt über eine Person, die halt einfach, also ich meine, selbst wenn die Person in der Öffentlichkeit stehen würde, wäre es genauso schlimm. Aber es ist halt noch absurder, weil es halt wirklich einfach irgendeine Twitter-Userin ist. Also es ist einfach wirklich so irgendeine Person, die halt in ihrer Freizeit auf Twitter rumhängt und halt gesagt hat, ich finde Orange Morange nicht so geil.
Ja, vor allem ist das auch schon wieder Gesprächskultur-Level-Vollidiot. Was hat das damit zu tun, wenn sie ihn wegen was kritisiert,
ja,
dann hat er gefälligst darauf einzugehen und nicht zu sagen, ja, du hast mal öffentlich irgendwo gesagt, dass du Brokkoli scheiße findest und deswegen bist du deine Meinung nicht
das
wert.
Das ist tatsächlich auch Teil von dem Mai-Populismus-Video. Also wir lernen einfach sehr viel darüber, warum Populismus auf YouTube so gut ankommt, weil bekannte Influencer und Influencerinnen einfach das zu ihrem Beruf gemacht haben und zu ihrer Identität einfach links und rechts Sachen rauszuhauen. Aber ich wollte einfach nochmal drüber reden, weil einfach ich immer wieder denke, Orange Morange, der kann ich die versinken.
Und dann findet er noch eine Falltür,
genau,
in seinem Keller.
Und während sozusagen, früher hatten wir den Montana der Woche und wir müssen das, glaube ich, einfach erweitern um
den Obstkorb der Woche.
Den Twitch-Streamer der Woche, ich habe keine Ahnung. Aber es ist wirklich einfach traurig, was für Menschen eine doch dann nicht so unsignifikante Reichweite haben und immer noch weiter belohnt und angefeuert werden. Und wer da auch teilweise mitmischt. Also wie gesagt, da war er nicht alleine.
Bin da ja irgendwie auch Gott sei Dank raus und bin nie ins Feuer geraten, aber stell mich auf der Seite eigentlich, stell mich immer trotzdem einfach mit voller Sympathie auf die Seite der Opfer. Und zwar der actually Opfer und nicht Opfer im Sinne von Beleidigung. Und wenn wir bei Beleidigung sind, ihr seid fucking Clowns. Sorry, not sorry, ihr seid alles fucking Clowns. Und ihr wisst genau, ja, ihr fühlt euch jetzt alle angesprochen.
Ist das justiziabel? Nee, du hast einfach alle.
Ihr seid alle fucking. Die sich jetzt angesprochen fühlen, sind fucking Clowns. Und natürlich werden die bellen, getroffene Hunde, man weiß es.
Ja.
Oder nichts sagen und dann habe ich meine Ruhe, ist auch okay.
Es gibt Clowns, alle. Es gibt tatsächlich Leute, die noch einfach schlimmer sind. Das glaubt man manchmal gar nicht, aber. Es gibt ein Update zu dem YouTube-Kanal 8 Passengers. Da haben wir, glaube ich, damals auch drüber gesprochen, als das zum ersten Mal Thema war. Der wurde 2022 eingestellt, hatte bis dahin 2,5 Millionen Follower, Followerinnen. Und es war so ein Familien-Account. So eine Mutter, die halt Erziehungstipps gibt. Die sind zwischen 42 Jahre. Und die ist jetzt zu 60 Jahren Haft verurteilt worden in den USA. Und zwar wurde der, also ne, auch im Rahmen ihres YouTube-Kanals, vorgeworfen, dass sie ihre Kinder misshandelt. Und zwar hat sie wohl ihren 12-jährigen Sohn zu stundenlanger körperlicher Arbeit gezwungen, hat ihm nicht Wasser gegeben, nicht ausreichend ernährt, hat ihn isoliert, hat ihm sozusagen keinen Zugang zu Büchern und elektronischen Geräten ermöglicht, also quasi ihn einfach wirklich wie so einen Gefangenen gehalten, hat ihn nämlich tatsächlich auch regelmäßig gefesselt, auch manchmal mit Handschellen, hat ihn getreten, seinen Kopf unter Wasser gehalten, die 9-jährige Tochter wohl auch auf ähnliche Art und Weise. Und ja, im August 2023 wurde sie dann verhaftet, nachdem ihr Sohn aus dem Haus geflohen ist. Wie gesagt, der YouTube-Kanal, den gab es auch vorher dann schon nicht mehr. Ja, ihr Mann hat die Scheidung eingereicht, sagt, er hat damit nichts zu tun, was ich auch wieder ein bisschen weird finde. So, haben deine Kinder da nicht mit dir geredet? Hast du das nicht mitbekommen? So weird irgendwie, aber keine Ahnung. Ja.
Er hat einen Ochsenknecht gemacht und sich sehr sauber aus der
Nummer. Genau, er hat gesagt, diese Kinder wurden unfreiwillig gefoltert. Da habe ich nichts mit zu tun. Also es ist strange und sie hat tatsächlich auf ihrem YouTube-Kanal früher wohl einen sehr strengen Erziehungsstil auch gepredigt, wobei das ja nochmal was anderes ist als strenger Erziehungsstil. Also ich finde es richtig beängstigend. Also 2,5 Millionen Menschen haben der zugehört mit ihren Erziehungstipps. Und
ich meine, sie wird obviously nicht gesagt haben, hey, wenn euer Kind nicht spurt,
ja.
Handy weg, Essen weg, actually alle Human Rights weg, aber trotzdem wird er wahrscheinlich irgendwo was mitschwingen und da wird ein genereller Vibe eine generelle Richtung sein. Wie du schon gesagt hast, diese strenge Erziehung, Tough Love, wie man das ja so schön nennt.
Also einfach.
Ach, schlimm. Dass das auch nicht hinterfragt
wird. Die armen Kinder, so, ne? Und das Schlimmste ist nicht, dass die vor die Kamera gezogen wurden, sondern dass sie halt dann auch noch on top krass einfach missbraucht wurden. Also richtig schlimm.
Ja, vor allem, das ist ja nur wirklich ich meine, wir haben bei Social Media und generell Online-Content ja immer die Diskrepanz zwischen dem, was gezeigt wird und dem, wie es wirklich ist. Und da gibt's immer wieder gibt's Leute, die dann ein kleines TikTok-Reel machen und sagen so, hey, ihr seht das, aber ihr seht nicht das. Und das Schöne ist, ich mache mir einen Smoothie und das andere ist, ich sitze irgendwo weint in der Ecke.
Ja.
So, kommt immer mal wieder, finde ich auch gut, dass das immer mal wieder den Leuten ins Gewissen gerufen wird, dass das, was im Internet zu sehen ist, A, nicht alles stimmt und B, vor allem nie die ganze Wahrheit ist. Aber so eine krasse Diskrepanz zwischen, wir machen hier happy, in Anführungszeichen, happy Family-Content und auf der anderen Seite das, ich fühle mich jetzt auch gerade, als wären wir in so einem True-Crime-Podcast gelandet.
Ja, voll. Das wird sicherlich auch einen eigenen True-Crime-Podcast zu geben. Weißt du, was auch ein Verbrechen ist?
Harter Übergang, aber...
Okay, ja, es ist der Seriosität der vorigen Situation nicht ganz...
Aber es ist schwer, da rauszukommen und ich glaube, man kann dir jetzt verzeihen.
Aber ja, es ist ein Verbrechen am Kino und zwar Madame Web. Hast du das mitbekommen?
Ja.
Ich habe es vor allem mitbekommen, weil ich unglaublich viele TikToks zu diesem Film angezeigt bekommen habe. Also erst ganz viel Werbung und dann aber auch ganz viele TikToks von Leuten, die den Film gesehen haben. Und das ist einfach eines der lustigsten Dinge, die ich je beobachtet habe. Und da möchte ich gerne drüber sprechen, weil wir damals auch über Morbius gesprochen haben. Und das ist ein ähnlicher
Effekt. Morbentime.
Genau, es ist ein ähnlicher Effekt. Also ich weiß nicht, ob euch noch erinnert, aber Morbius ist auch ein Marvel-Superheldenfilm, aber halt nicht von Marvel, sondern von Sony. Also Sony hat irgendwann mal die Rechte gekauft an einigen, ich glaube vor allem Spider-Man.
Das waren die Sam Raimi
und Spider-Man. Genau, und vor allem sozusagen auch die ganzen so Nebencharaktere. Und da gibt es halt so ein paar Bösewichte, wie, keine Ahnung, Morbius. Und wir haben bei Nerdscope mal so eine Übersicht gemacht damals. Es gab auch einen mit Vin Diesel, Bloodshot oder sowas.
Ja, oh Gott.
Dann Venom ist natürlich einer, der tatsächlich auch ganz gut ist. Und dann,
Tom Hardy aber auch einfach.
Und jetzt hat Madame Web, die auch aus diesem Spider-Man-Universum kommt. Und Sony hat da diese Rechte, aber... Es wurde im Vornherein schon gemunkelt, Dakota Johnson spielt ja die Hauptrolle, und es wurde im Vornherein gemunkelt, die hat nämlich kurz danach ihren Agenten gefeuert, dass tatsächlich wohl Leute dachten, sie würden bei einem Marvel-Film mitspielen, aber es hat ihnen keiner erzählt, dass es ein Sony-Marvel-Film ist. Und sie dachten, sie wären jetzt Teil von den Avengers, aber nee, es ist quasi die B-Movie-Marvel-Variante.
Die B-Avengers.
Und genau, aber sozusagen, Dakota Johnson spielt damit, Sydney Sweeney spielt damit, die auch gerade irgendwie gefühlt über alles durch diesen anderen Film, die sie auch noch hatte, gerade irgendwie zwei Filme im Kino. Und Auf jeden Fall war Morbius ja wirklich ein richtig schlimmer Film. Und zwar haben sich dann alle überlustig gemacht und haben quasi so Memes erstellt mit It's Morbin Time. Und das war meine Lieblingsstelle im Film, als Morbius gesagt hat, It's Morbin Time. Und das kommt natürlich nicht im Film vor und niemand hat diesen Film gesehen. Das war das Meme. Also das Meme war, dass Leute quasi so eine alternative Lore zu diesem Film sich ausgedacht haben, weil ihn halt keiner gesehen hat. Und dann halt auch so Memes gepostet haben, wie das ganze Kino ist voll und alle schreien in dem Moment.
Als er gemobbt hat.
Ja. Gemobbt
da hat er richtig abgemobbt bei Minute 32.
Und alle so, wow! So,
mobbtastisch!
So Szenen aus irgendwelchen Kinos genommen, wo Leute krass jubeln und das hat runtergeschnitten und so. Und das war damals so lustig, weil irgendwie das Gerücht entstanden ist, weil der Film lief richtig scheiße. Und dann hat Sony den nochmal ins Kino gebracht, weil er auf Social Media so abgegangen ist. Und dann lief er noch schlechter. Und die Theorie war, dass halt irgendwelche Sony-Executives halt wirklich dachten so, alle reden über Morbius, wir müssen ihn nochmal ins Kino bringen. Jetzt wird er davon.
Morbius
aber
extended.
Alle haben sich halt drüber lustig gemacht. Und jetzt kommt halt der krasse Plot-Twist. Weißt du, wer Madame Web geschrieben hat?
Mr. Morbius himself.
Ja, die Leute, die Morbius geschrieben haben.
Mensch.
Das spielt ja auch im selben Universum. Und es wird aktuell gesagt, es wäre einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Also der soll wirklich so absurd mies sein. Und jetzt passiert aber gerade das Gleiche wie bei Morbius. Und ich bin langsam an dem Punkt, wo ich denke, dass das eine aktive Strategie von Sony ist. Die wissen quasi, wir haben so B-Movie-Qualität-Helden hier. Wenn wir nur ein B-Movie machen, dann guckt den keiner. Wir müssen, oder vielleicht haben sie es auch erst nach dem Dreh gemerkt, haben gesagt, okay, unsere Marketingstrategie ist jetzt, wir haben hier einen mittelmäßigen Film. Lass uns hingehen und den extra schlecht machen, weil dann haben wir eine höhere Chance darauf, dass es ein Kultfilm wird. Wenn ich einfach nur einen mittelmäßigen Film mache, dann verdiene ich kein Geld und da passiert auch nie was. Aber wenn ich einen richtig schlechten Film mache, dann gibt es vielleicht eine Chance. Und das ist genau das, was jetzt gerade passiert. Also erstmal die Pressetour von Dakota Johnson, da gibt es ganz viele TikTok-Clips, ist eine der absurdesten Sachen, die ich je gesehen habe. Die sitzt in diesen Presseinterviews und es gibt auch dann wiederum TikToks, die sich drüber lustig machen, auch mit Hunderttausenden von Likes, wie sie diesen Film pitcht, weil sie sitzt dann wirklich da und die Leute fragen sie so, wie fandst du denn Madame Web? Und sie so, ich habe den Film nicht geguckt. Und die so, aha, okay, guckst du deine Filme nicht? Nee, meine anderen Filme habe ich alle geguckt. Oder so, keine Ahnung, so, ja, du spielst ja in dem Spider-Man-Universum. Wie heißen denn die anderen Spider-Man-Filme? Und sie so,
stimmt, Spider-Man, He's at Home.
So, ja, ich habe keine Ahnung, ist mir egal. Und ja, so, also die ganze Art und Weise, wie diesen Film marketet, ist offensichtlich, dass ihr sozusagen Egalheit für diesen Film und wie scheiße sie den selber findet, trieft quasi aus diesen Interviews heraus. So. Und ist einfach nur absurd. Und es ist aber jetzt so, und das, ich halte das inzwischen auch für eine astroturfigen, virale Marketingkampagne auf TikTok. Ich habe jetzt mehrere TikToks gesehen, wo Leute sich halt hinsetzen und die haben halt wirklich Millionen von Views, wo die sich hinsetzen und sagen, Leute, ich habe gehört, oder sie stitchen zum Beispiel irgendein Review, wo jemand sagt, so Leute, das ist der schlechteste Film, wirklich so Leute, die einfach den komplett zerreißen, dann stitchen sie das und sagen so, Leute, ich sitze hier gerade in meinem Auto vom Kino, ich habe gerade gesehen, es gibt jetzt ein 12 Uhr Showing für Madame Web, ich gehe da jetzt rein, ich will jetzt sehen, ob der wirklich so scheiße ist. Und dann gehen sie halt ins Kino und danach lachen die einfach für 3 Minuten straight darüber, wie scheiße der Film war. Und nice. Es funktioniert. Also es ist tatsächlich gerade erfolgreich, dass Leute dann auch in den TikToks, in den Kommentaren taggen so, @Frodo, wir müssen das auch machen. Ja. Weil es halt so unterhaltsam ist, wie die hinterher sich drüber aufregen, wie scheiße dieser Film ist. Weil es offensichtlich, es gibt so absurde Sachen. Es gibt auch so ein Poster, was jetzt irgendwie geteilt wurde auf Reddit, wo so irgendwie so 10 absurde Dinge, die potenziell in Madame Web passieren. Welches davon glaubst du passiert? Und es sind halt alle 10, eins ist absurder als das andere. Und dann steht unten ganz klein, just kidding, all of these things happen in the story.
Ich habe Clips auch nur davon gesehen und auch die schauspielerische Leistung ist ja zum Teil, also das wirkt ja so, als ob die Lines da zum ersten Mal gehört haben oder einfach nicht verstehen. Und es wirkt dann so, als ob die sich nur an die Line erinnern können, aber nicht an die Emotionen oder an den Kontext, in dem diese Line gesagt wird, sondern einfach nur diese Line so neutral und straight wie möglich raushauen. Ganz, ganz schlimm.
Also ich lese euch jetzt die Sachen vor, die in Madame Web hier passieren. Madame Web is born in a cave in Peru with the help of magic spider people. The 3 spider women never get powers and are only seen in costume during dream sequences. Evil Spider-Man is killed by a large Pepsi sign. Madame Web becomes wanted for kidnapping by the NYPD. Madame Web runs down evil Spider-Man in her car twice. Peter Parker is born but not named. Madame Web inexplicably splits into 3 ghost-like copies of herself near the end of the movie. Alles davon passiert in dem Film. Also es ist wirklich einfach die Art und Weise, wie sie schauspielern, das Skript. Es ist einer der schlimmsten Filme, der je gemacht wurde, angeblich. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber das ist genau das, was dafür sorgt, dass der Film gerade Kultstatus bekommt.
Krass, weil ich habe auf der anderen Seite gehört, dass es Leute gibt, die ihre Tickets mittlerweile, ihre vorreservierten Tickets zurückgeben wollen, weil sie eben so viele schlechte Reviews gelesen haben. Aber wahrscheinlich sind die jetzt wieder dabei, ihre Tickets wieder zurückzukaufen, weil sie doch reingehen wollen.
Also ich bin jetzt inzwischen an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte sowohl Morbius als auch den Film in so einem Double Showing
das
bei mir zu Hause irgendwann mal gucken. So einfach mit einem...
Ja, oder im Kino mit 10 Freunden. Weil ich weiß noch, wir haben das bei Resident Evil 4, glaube ich, gemacht. Sind wir irgendwie zu 8 ins Kino. Potenziell vielleicht auch, haben wir 1-2 Bierchen getrunken. Aber das war einer der lustigsten Filme, die ich je gesehen habe. Der Film ist wirklich, der ist furchtbar. Ich glaube, es war der 4. Kann auch der 5. oder der 3. gewesen sein. Aber wir haben uns köstlich amüsiert. Und das daran erinnere ich mich. Nicht daran, dass der Film gut war, aber der Abend war gut. Und dafür denke ich mir, ey, dann habe ich eben nicht die 8€, 10€ Kinoticketpreis gezahlt, sondern 10€ bezahlt, um mich selber und von meinen Freunden unterhalten zu werden.
Ja.
Und ich habe ein bisschen die Theorie, dass seit The Disaster Artist rauskam, der Film, der ja quasi auf The Room basiert, The Room, auch einer, für die es nicht wissen, geschrieben,
das ist der schlechteste
geschrieben,
Film, das
directed ein, ja. und gespielt von ein und derselben Person, die auch so ein absolutes Enigma ist.
Ja.
Und da gibt's einen Film mit Seth Rogen und den beiden, wie heißen
Franco.
Sie? Den beiden Franco-Brüdern, die quasi einen Film darüber drehen, wie dieser Film entstanden ist, was ja auch auf wahren Begebenheiten irgendwie basiert, weil der muss ja irgendwann mal gedreht worden sein. Und ich glaube, dass Leute da auf den Trichter gekommen sind, dass bewusst Trash machen, ist ja auch was eh viele Leute probieren, funktionieren kann.
Ja.
Und vielleicht,
ja, ich meine,
vielleicht decken wir jetzt was ganz Großes auf.
Die Movies gibt es ja schon immer, aber dass sozusagen große sozusagen Marvel-Franchises inzwischen dafür sind, dass jemand sozusagen absichtlich B-Movie daraus macht, ist zumindest meine Theorie. Oder zumindest am Ende noch schlechter macht, als er eigentlich hätte sein müssen. Oder zumindest im Marketing darauf abzielt,
also
dass er scheiße ist, weil sie wissen, sie kriegen ihn nicht anders verkauft. Finde ich alles interessant.
Wenn es am Ende wirklich ein B-Avengers gibt mit Morbius und mit Madame Web, das wäre das größte Crossover seit Endgame, glaube ich. Das wäre
Das ist tatsächlich, ich glaube, dass Sony darauf ja auch abzielt. Aber du hast irgendwie Venom und halt Tom Holland Spider-Man. Aber dann hast du halt Madame Web und ja, naja. Mal gucken. Wir gucken weiter für euch, was im Internet so
abgeht. Schauen wir mal, was wird.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns auf allen Plattformen, beziehungsweise entfolgt uns und folgt uns dann wieder, damit wir in den Charts noch rumkommen. Bewertet uns bei Spotify, empfehlt uns weiter an eure Freunde und Freundinnen im Subreddit. Da könnt ihr Themen und Gäste vorschlagen und mitdiskutieren. Und alle Links und Infos findet ihr in den Shownotes. Danke, dass du mit dabei warst.
Immer wieder.
Und da sind auch Links zu deinen ganzen Plattformen, dass man sich angucken kann, was du demnächst mit Gaming wieder so machst. Und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bis dann.
Tschüss.